Nova Rock 2025 with Linkin Park, Korn, Spirit Box, Poppy.
Regen, Sonn, Matsch, trocken, staubig, es ist egal, wir haben die Gaude.
Is that what it is?
That's what it is.
Slipknot, Wanda, AWOL Nation, Kitty and many more.
Es ist genial, es ist mega.
Nova Rock.
Nova Rock.
11. bis 14. Juni, Pannonia Fields, Nickelsdorf.
FM4.
Filmpodcast.
This is your place's call. For the final performance of the Razzle Dazzle.
Tell me something about you. Something you've never told anyone else.
I'm a rapper.
You have an act prepared?
I do. I'm a dancer.
A Belfast band has been criticized for chanting anti-British slogans.
Gach focal Gaelic orator, a pillar, a skater, or some seersh in the heron.
Feeling seen, feeling beautiful, that is powerful. And I can't imagine my life without it.
Do I look like I want to read subtitles?
Herzlich willkommen zum FM4 Filmpodcast, sagen
Pia Reiser
und Christian Fuchs und gleich am Anfang einen Gast, auch aus der FM4 Redaktion.
Ja, endlich mal bei uns, Stefan Trischler.
Hallo, freut mich sehr.
Hallo Stefan. Ja, Pia, du bist direkt von der Diagonale zurück und du musst, glaube ich, kurz schwärmen, oder?
Ich muss kurz zumindest das erwähnen, sonst zerreißt es mir quasi das Herz. Ich habe absurderweise nur einen Film gesehen, ich war aber auch nur so kurz dort. Ich habe Gott sei Dank den Eröffnungsfilm gesehen, How to be Normal and the Oddness of the Other World, den man der Einfachheit halber dann immer How to be Normal nennen wird, glaube ich. Der Debüt lang Spielfilm von Florian Buchlatko. Auf diesen Film freuen wir uns hier ja auch schon so ewig. Wir sind ja totale Fans von seinen Musikvideos und von seinem Kurzfilm Erdbeerland, der ganz, ganz großartig ist. Und das ist natürlich toll, wer schon mal auf der Diagonaleröffnung war, da sitzt man in einem Saal, in einer Halle mit 1100 Leuten. Die Leinwand ist irre groß und es ist sehr cool, einen Film irgendwie dort zu sehen. Und How to be Normal ist sehr ungewöhnlich, erzählt die Geschichte von einer jungen Frau, die nach einem Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik nach Hause kehrt, zu ihren Eltern und dann versucht, irgendwie so einen Alltag reinzufinden. Und das, wenn man den Film so erzählt, kann man sich aber noch nicht richtig vorstellen, was das ist, weil der hat so eine gute Komik, nimmt das Thema aber ernst, hat irre viel Referenzen, hat aber einen unglaublich schönen Umgang mit diesen Referenzen. Es gibt unglaublich viele lustige Kurzauftritte. Christian Holzmann zum Beispiel hat einen Auftritt, auch ein früherer Kollege von uns. David Scheidt sitzt in einem Bademantel herum. Harald Krasnitzer spielte mehr oder weniger sich selbst. Ein wunderbarer, irre eigenständiger, wahnsinnig origineller und Film mit einem pochenden Herz, der kommt im Herbst dann bei uns in die Kinos und da werden wir den Florian Buchlatko dann auch hierher einladen.
Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe inzwischen einen Film gesehen, der läuft diese Woche in den österreichischen Kinos an. Ja, wenn man den Leuten empfiehlt, muss man immer dazu sagen, a Trigger Warning, es geht wirklich um sehr, sehr deprimierende Themen. Es geht hauptsächlich auch um den Klimawandel. Ich habe mir dazu ein Zitat kurz rausgesucht, das vielleicht grundsätzlich für diesen Podcast auch ganz gut ist, von Kurtwin Ayub. Ein Interview mit ihr gelesen im deutschen Magazin, wo sie so verteidigt, Filme, die in dunklen Zeiten sozusagen noch dunkler sind als diese Zeiten, was ja momentan ein bisschen mein Ding ist. Und sie sagt, viele von uns sind von dem Dauerbeschuss der schlechten Nachrichten und der Weltlage schon so abgestumpft, dass es doch wichtig ist, wenn ein Film diese Blase durchdringen kann und etwas im Zuschauer auslöst. So soll es sein. Und dieser Film, The Assessment, das Spielfilmdebüt der Regisseurin Fleur Fortun aus Paris, das ist so ein Film. Es geht um eine Welt, also unsere Welt in einer unbestimmten Zukunft. Die ganze Welt ist verbrannt durch den Klimawandel und eine kleine Schicht von Leuten lebt in so einem ja abgeschirmten Bubble, während die restlichen Menschen noch in der sogenannten Old World ein bisschen verbrennen, lebendig, lebt in diesem Bubble eine elitäre Schicht und zu dieser elitären Schicht gehören Elizabeth Olsen und Hamish Patel. Er ist so ein KI-Designer und sie ist eine Biologin, die halt ausgestorbene Pflanzen züchtet und die wollen ein Kind. Und wenn man in dieser Zeit, in der die Ressourcen so knapp sind, ein Kind haben will, muss man staatlich ansuchen und dann kommt eine sogenannte Begutachterin. Und Alicia Vikander spielt diese Begutachterin so ein bisschen wie aus The Handmaid's Tale entlaufen und 7 Tage lang beobachtet die dann das Leben dieser beiden Personen, ob die fähig sind, Eltern zu sein. Sie ist beim Sex dabei, sie ist beim Klogehen dabei, beim Frühstück, sie ist immer dabei und sie beginnt dann nach so 2-3 Tagen selber ein Kind zu spielen, ein ganz rabiates Kind, weil sie testen will, ob die fähig sind, eben mit so einem Kind umzugehen. Und das wird dann so ein ganz, ganz arges Psychodrama, weil die als Kind immer rabiat wird, sie ist aber doch eine Frau, Man denkt sich dann, die hasst eigentlich diese elitären Leute, sie kommt selber aus der Arbeiterschicht. Also es wird so ein Psychodrama und es fallen dann halt ständig Sätze, ja, die Sommer waren damals so, es ist immer wärmer geworden und noch wärmer geworden und irgendwann sind wir verbrannt. Also es ist ein Film in sehr, sehr stylischen Bildern, in einem kammerspielartigen Dekor, alles so im Mondrian-Look, der aber von Themen handelt, die mich zumindest fast eine Nacht nicht schlafen gelassen haben. Deswegen dieses Zitat von Kurt Winayub am Anfang. Also ein Film, den man sich stellen muss, aber der ziemlich gut ist.
Das klingt alles sehr arg, aber was für eine gute Überleitung. Alicia Vikander dreht also so einen Film. Was macht ihr Mann währenddessen? Michael Fassbender kehrt aus der selbst erwählten Schauspielpension zurück, ist auch demnächst in Steven Soderberghs Black Bag zu sehen. Zwischendrin gab es ja noch Next Goal Wins, aber ich glaube, der war schon so lange abgedreht und ist dann rumgelegen. Und jetzt hat er eine kleine Rolle in einem Film übernommen, der ihm, glaube ich, thematisch irgendwie wichtig ist. Ich glaube nicht, weil ihm der Hip-Hop wichtig ist, aber ich glaube, das Thema Irland und das Thema Nordirland ist ihm wichtig und so spielt er in Kneecap eine kleine Rolle und jetzt ist es heraus, worüber wir sprechen und auch warum Stefan bei uns ist, nämlich nicht nur als Hip-Hop-Experte, sondern auch als jemand, der ein großes Herz und ein großes Wissen über das Kino hat. Stefan, vielleicht magst du uns einen Kurzinhalt zu Kneecap geben oder was das überhaupt für ein Monstrum von einem Film ist.
Genau, Kneecap sind eine Band aus West Belfast, eben aus der irisch sprechenden katholischen republikanischen Seite von Nordirland. Da kennen wir ja aus unserer Jugend den Nordirland-Konflikt fast aus jeder Nachrichtensendung, der zum Glück Ende der 90er Jahre dann mit einem Waffenstillstand geendet hat. Aber natürlich hört damit nicht automatisch alles auf. Die Leute, die es erlebt haben, sind davon gezeichnet. Die Leute danach tragen das irgendwie auch noch mit sich herum. Und in dieser Welt sind sozusagen Kneecap zu Hause. Sie rappen aber eben in irischem Gälisch, was sonst in Nordirland außer ihnen noch 6000 andere Menschen tun. Also ein relativ nischiges Thema. Aber das tut dann bei den Autoritäten natürlich eine große Abwehrhaltung hervorrufen und bringt gleichzeitig dann doch so eine Begeisterung bei den Menschen, die das dann halt anspricht und hat auch offensichtlich die Irisch-Sprachkurse dann wieder ein bisschen populärer gemacht bei Menschen unter 40. Also ja, eine interessante Geschichte und Regisseur Rich Papier, das ist auch sein Spielfilmdebüt, der hat sich da irgendwie eigentlich von einem Gedanken leiten lassen, ja, Musik-Biopics ja eigentlich immer über Leute, die eben 70 sind oder schon tot. Warum macht man es nicht anders?
I thought, you know, it could be interesting to try and do a biopic the opposite way round, which is do one about a band on the rise. Could you do a biopic in real time? Would that even be a possible thing to do? And I thought Kneecap were the perfect sort of petri dish for that experiment. They were an unsigned band, never released an album, rapping in a language that, you know, barely anyone spoke. It didn't exactly scream Hollywood blockbuster. And so, you know, convincing people to give us money to make that film was difficult.
Ein Regisseur, der das Wort Petri-Tisch verwendet. Ich bin Fan, außerdem auch Fan. Stefan, ich dachte immer, das mache nur ich. Du lachst auch den Leuten in ihre Antworten rein, wenn du was lustig findest. Das gefällt mir sehr gut.
Ich habe es versucht rauszuschneiden, aber nein, es ging leider nicht.
Mir passiert das auch sehr oft. Ich finde das aber immer urcharmant. Das ist ja schon mal ein ganz guter Ansatz. Jetzt würde mich interessieren, weil der Film Kneecap ist jetzt definitiv so ein Phänomen, vielleicht auch ein bisschen ein Nischenphänomen, aber die waren jetzt schon noch auf großen, also sowohl auf großen Filmfestivals, als auch spielen sie jetzt große Musikfestivals. Aber wie war das? Ich glaube, 2017 veröffentlichen sie mal so ein Tape eigentlich erst nur. Oder 2018. Ist das was du mitbekommen hast? War das was die Runde gemacht hat?
Nein, das erste glaube ich nicht. Also ich kann mich erinnern, dass wir das Album dann, was jetzt vor zwei Jahren oder so erschienen ist, haben wir auch zugeschickt bekommen. Und das fanden wir dann kurios, eben ja, irisches Gälisch im Rap und haben tatsächlich das dann auch bei uns in der Hip-Hop-Sendung gespielt. Ohne zu wissen, dass da irgendwie ein Film kommt und ohne sonst irgendwas eigentlich über den Background davon sozusagen zu wissen. Außer, dass sie offensichtlich eben sehr über Drogen und Party rappen, ja. Und das eigentlich auf der Platte mehr so das Zentrum ihrer Welt zu sein scheint. Und dass es eben lustige, treibende Beats irgendwie sind. Von daher, genau, was musikalisch interessant.
Also ich finde tatsächlich auch die Musik wahnsinnig gut und sie haben stellenweise ein bisschen meinen Humor, weil ihr erstes Mixtape trug den Titel 3CHG und das ist als Akronym verschlüsselt, eine Referenz an die Droge MDMA und bedeutet drei Konsonanten und ein Vokal, was ich einen wunderschönen Titel finde. Ich habe ja gemerkt, dass ich manchmal wahnsinnig verdrottelt bin, weil ich habe mir den Film angeschaut. Mir hat das sehr gefallen. Ich habe ihn nur daheim gesehen und war aber dann in totaler Partylaune und habe jetzt auch ihren Mega-Hit-Hood, kann ich quasi auswendig, obwohl ich natürlich kein Wort Irisch spreche. Und glaube, das wird bei mir so ein Lied, wenn ich in der Früh vielleicht müde bin oder wenn man am Nachmittag so irgendwie Energie braucht, dann kann man sich das, glaube ich, urgut anhören und durch die Wohnung hüpfen. Und dann war ich mit dem Film fertig und habe mir gedacht, jetzt würde mich mal interessieren, wie schaut denn so ein Auftritt von Kneecap eigentlich aus? Und bin auf YouTube gegangen und habe Kneecap Concert oder so eingegeben. Und dann habe ich einen Clip gesehen und gedacht, ah lustig, das sind jetzt ja wieder diese Schauspieler. Vielleicht haben die aus Promo-Gründen ein Konzert gegeben. Und nach dem dritten Video habe ich kapiert, das sind die. Die spielen sich selber. Und ich war so doof, dass ich es am Anfang nicht verstanden habe. Und dann hat mir der Film gleich nochmal besser gefallen, weil ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, welchem Rap-Trio oder Rap-Duo ich zutrauen würde, dass sie sich selber auch so gut spielen. Das finde ich ist eigentlich eine deiner schwersten Aufgaben, oder?
Ich denke auch. Ich war davon auch sehr, sehr positiv überrascht, dass das so gut funktioniert und eben sie sich ja dann gleichzeitig auch als Parodien ihrer selbst offensichtlich sehr gerne da darstellen. Also sie machen sich über sich selbst ja die ganze Zeit lustig in diesem Film eigentlich. Also sie dürften nicht besonders große Egos haben, oder wenn, haben sie sie für den Film gut zur Seite gesteckt? Ne?
Ich glaube, die haben riesige Egos.
Okay, schon.
Ich habe mir dann Interviews mit denen angeschaut und das kann ich nicht empfehlen, weil die beiden haben größere Egos als die Gallagher-Brüder 1996.
Okay, wow.
Und die in den Interviews finde ich sie wahnsinnig unsympathisch. Also, aber das verstehe ich auch, wenn man so jung ist und dann plötzlich wollen alle ein Interview mit dir und halten dir eine Kamera in die Nase. Und dann merkst du auch, je blöder du bei den Antworten bist oder je mehr Flüche oder je mehr du auf die Briten hinhaust, umso größer wird dieses Ding. Dann, glaube ich, nimmt das mal so einen Lauf. Ich bin gespannt, was mit ihnen hingeht. Christian, du schweigst.
Ich schweige, ja. Na, also mir hat die Grundidee sehr gut gefallen, muss ich jetzt sagen. Und ich fand das auch, ich habe das vorher schon gelesen gehabt, dass die sich selber spielen. Die spielen sich bemerkenswert selber, muss ich sagen. Also diese Vermischung, dieses Autofiktionale, dass dann Michael Fassbender der Vater von dem einen ist, das fand ich alles sehr gut. Ich muss sagen, am besten gefallen haben mir die Live-Auftritte. Mhm. Also grundsätzlich, also mir geht's ja oft bei Hip-Hop so, muss ich sagen, dass ich gar nicht so auf die Texte höre. Das sage ich jetzt aber als House of Pain-Vertreter auch für Metal. Da höre ich oft auf viele Texte lieber nicht. Und vor allem, wenn es in den Gangster-Hip-Hop-Bereich geht, schalte ich das völlig weg und konzentriere mich auf die Beats und auf die Attitude. Und das fand ich in dem Film auch sehr gut. Ich habe mal grundsätzlich mit diesem patriotischen Thema, ich weiß, das ist ein ganz schwieriges Thema, schwer getan. Zumal der Film, der ja auf sehr, sehr patriotisch tut, wahnsinnig britisch ist. Also der Film schimpft so quasi gegen das Britische, aber das ist ein britischer Film durch und durch, nämlich eine britische Schule, die ich gar nicht mag. Ich habe dann noch einmal in so einen Trailer reingeschaut. Ich mag ja Guy Ritchie mittlerweile sehr gern, aber diese Lockstock-Ära und diese schnell geschnittenen Filme, die so auf Pseudo-Tarantino waren, das ist eine Filmmachart, nach 5 Minuten schalte ich ab, muss ich dazu sagen. Ganz egal, aus welcher Richtung der kommt. Aber ich fand es ironisch, dass so ein urbritischer Film mit dieser 90er-Jahre-Machart jetzt so auf irisch tut. Das war das eine. Und das andere ist ein bisschen, ich habe das mit meiner guten Freundin angeschaut, sie hat dann gemeint, das ist kein Widerstandsfilm, da geht es nur um Folklore. Das ist ein sehr harter Satz. Aber auch dieses Sprachthema, ich verstehe es, aber ich fand es auch schwierig, weil da könnte man ja umdrehen und sagen, zum Beispiel, keine Ahnung, ich wohne im 15. Bezirk, da sagt niemand mehr Euder, da sagen alle nur, hey Alter, und sprechen quasi den deutschen Hip-Hop-Slang. Wenn man österreichische Sprachforscher liest, und das ist ja auch alles so diffizil für mich als Nicht-Patriot, dann sagen die auch, ja, dieser ganze Gangster-Hip-Hop, der Deutsche, bringt sozusagen diesen Wiener Slang zum Verschwinden und so. Also für mich sind das alles so Minenfelder, wo ich mich gar nicht richtig rauftraue. Und deswegen konnte ich jetzt nicht so unverfänglich Spaß haben, weil der ganze Film auf diesen Minenfeldern sozusagen tanzt oder herumrappt. Aber wie gesagt, die Live-Auftritte fand ich toll.
Ich finde das ja mit der Sprache schon interessant. Muss dazu sagen, der Unterschied jetzt zu dem Beispiel, das du nennst, ist, dass bis 2022, glaube ich, das Irische einfach auch nicht mal anerkannt worden ist. Und das ist dann passiert und da sagt man auch, da haben jetzt die Kneecap direkt was dazu beigetragen. Aber die haben natürlich schon diesem Thema eine unglaubliche Aufmerksamkeit verschafft. Und ich finde das schon immer sehr interessant, die Sprache, die man spricht, prägt einen ja total. Also es gibt ja, ich kenne mich in diese irische Sprache überhaupt nicht aus. Da gibt es zum Beispiel kein Ja und kein Nein, sondern das webt man irgendwie so in seine Antwort hinein. Das einzige Wort, das wir aus dieser Sprache kennen, ist Whisky. Das ist aber auch eine sehr verknappte Form. Eigentlich hat es noch 700 mehr Buchstaben irgendwie dran. Es kommt aus dem Keltischen und ich fand eigentlich total schön, dass man dieses Sprachding einfach bewahrt. Auch, eben auch deswegen, weil eben die Briten, die einfach hier schon sehr verhasst sind in diesem Film, das quasi unterdrücken wollten. Und dann finde ich es aber wieder eigentlich so tragisch, weil ich meine, warum ist diese blöde Teilung von Irland überhaupt? Weil halt irgendwann mal die depperten Briten, das, was sie immer gemacht haben, irgendwo eingefallen sind und sich was geschnappt haben und das dann für sich beansprucht haben. Sehr lange hatten dann die Katholiken zum Beispiel kein Wahlrecht, wurden auch ein bisschen verdrängt. Das heißt, das ist eine ganz klassische eigentlich Kolonialismusgeschichte. Und das war einer von den wacheren Momenten von Liam, glaube ich, ist er, heißt er, in einem Interview, wo er gemeint hat, das findet er an Deutschland so bewundernswert, dass Deutschland sich irgendwann mal seiner Nazi-Vergangenheit gestellt hat und irgendwie gesagt hat, wir müssen das aufarbeiten und wir müssen drüber sprechen. Und es muss Orte geben, an denen man sich daran erinnern kann, während England quasi immer gesagt hat, ja, Kolonialismus ist uns passiert, aber let's move on. Und das fand ich einen erstaunlich klugen Moment in einem dieser Interviews. Und mich hat dieses ganze Thema von Sprache und was das für diese jungen Leute bedeutet, sehr fasziniert. Und man muss dann wieder auch dran denken, dass man bricht es manchmal runter, den Irland-Konflikt auf Katholiken versus Protestanten. Tatsächlich sind das ja aber doch Religionen, die sehr viel gemeinsam haben. Und wenn man dann aber rückgeht, ist es natürlich eben auch ein Klassenkampf, weil die Iren damals eher die arme, die bäuerliche Bevölkerung war und die Briten quasi teilweise auch die Mächtigeren, die Adeligerinnen. Und das finde ich aber dann eigentlich so irre traurig, dass sich das bis heute durchzieht, dass es da immer noch so einen Hass quasi auf die Briten gibt und andererseits aber auch so idiotisch, dass dieser obere Teil von Irland einfach nicht zu Irland gehört. Also ich war komplett drinnen in dem Film und obwohl ich auch mit so Themen wie Patriotismus finde ich auch immer schwierig.
Es ist ja das koloniale Thema auch so ein Minenfeld, weil man weiß ja durch dieses Tabu und durch dieses Trauma sozusagen, dass die Briten, die Legendenbriten oder die britische Popkultur hat, gibt es ja da sehr strange Solidarisierungen, so in den letzten Jahren. Und es betrifft auch Kneecap. Ich habe mir dann die Website angeschaut und ein bisschen über die Band recherchiert und die sagen offensichtlich auch, unser Film darf nicht in Israel gezeigt werden. Das ist ganz wichtig, weil sie sich halt mit der Palästina-Seite solidarisieren. Und ich finde dieses Irland-Palästina-Ding auch ein wahnsinniges Missverständnis. Ich habe auch DJs wie David Holmes oder Leute wie Bobby Gillespie in letzter Zeit sehr schief angeschaut, die ich eigentlich wirklich verehre. Also auch diese Art der Solidarisierung finde ich komplett windschief und schräg und passt eigentlich nicht zusammen. Und da schwingt dann wieder mit diesem Deutschland-Statement, das eigentlich sehr klug ist, doch wieder was Antisemitisches auch mit. Also es ist schwierig.
Also ich kann Christian dir nur zustimmen, das ist auf jeden Fall auch ein komisches Ding, dass man sich plötzlich mit so einer patriotischen Erzählung irgendwie durch diesen Film doch anfängt zu sympathisieren. Lustigerweise, weil du das Dialekt und Deutsch erwähnt hast, im Kino ist der Mono Brother neben mir gesessen, einer der großen Dialektrapper aus Österreich. Und er hat auch gemeint, wenn man sich, so wie hier im Film DJ Provi, quasi die österreichische, also so wie der das mit der irischen macht, wenn man sich die österreichische Fahne als Sturmhaube aufsetzen würde, wäre man ganz eindeutig halt ganz, also von der Sympathieskala bei uns natürlich völlig nicht oben. Er kann dann irgendwie mit der irischen Fahne da auftreten, auch um sich selber zu vermummen sozusagen. Und man findet jetzt in dem Film gut, was eben, wie Pia schon erwähnt hat, von dieser Unterdrückungsding herkommt. Und aus der tut sich dann im angloamerikanischen Raum, kommt dann auch eben der Israel-Gaza-Konflikt auf einer kolonialen Ebene hauptsächlich an. Und da verstehe ich dann, dass man auf der Ebene der Kolonisierten natürlich da ist. Ja. Das eben bei uns wird das ein bisschen anders rezipiert auf jeden Fall. Genau, und Das sind so die Dinge, die einem auf jeden Fall dann da durch den Kopf gehen können. Die Machart hat mich eigentlich dann wiederum, obwohl ich jetzt Guy Ritchie auch nicht besonders in den 90er Jahren gemocht habe, aber insgesamt finde ich diese rasante und sehr humorvolle Art, damit umzugehen, hat mich da total abgeholt. Es gibt wunderschöne Referenzen, eben natürlich wird irgendwie im Mistkübel gegraben, so wie bei Trainspotting. Es wird dann gibt irgendwann mal eine Spiegelszene, die Rich Pepe ja doch erwähnt hat, dass quasi La Haine, der französische Film, für ihn irrsinnig wichtig ist, was irgendwie auch so, wenn man ihn heute betrachtet, eigentlich wirklich halt so der erste europäische Hip-Hop-Film ist, also wirklich total diese Ästhetik eigentlich in Europa ankommen hat lassen.
Den sollte man im Podcast eigentlich wieder mal featuren. Haben wir nie gefeatured, La Haine. Das fällt mir jetzt ein, dass ich das nur kurz sagen kann.
Das stimmt, ja.
Das wäre eigentlich total interessant, den
wieder mal hervorzukramen.
Ich wollte
ja
sagen,
total. Jetzt bin ich nämlich mit La Haine voll angefixt auch.
Finden wir noch einen zweiten, der dazu passt irgendwie. Gehen wir mal ganz kurz weg von Kneecap. Das Hip-Hop-Biopic ist so ein Nischengenre im Nischengenre. Ich glaube, der größte Hit war vermutlich 8 Mile. Der gab es, glaube ich, sogar Oscar-Nominierungen. Ja. einer meiner liebsten Momente bei den letztjährigen Oscar-Verleihungen war ja, wo man anlässlich eines Jubiläums Eminem dann eingeladen hat und er hat Lose Yourself gerappt und Martin Scorsese ist im Publikum eingeschlafen. Das ist eines meiner liebsten Memes. Ich liebe Lose Yourself. Aber was kann, also jetzt eh mal blöd über den Genre ganz grob was zu sagen, aber magst du diese Filme grundsätzlich?
Ich habe da ein bisschen ein Problem damit, sie kommen sehr oft sehr schablonenhaft daher. Es ist immer der große Aufstieg aus quasi ja, Armut und Ding gegen alle Widerstände nach oben. Was es noch erschwerend macht, ist, dass mittlerweile ja viele von diesen Filmen, auch zum Beispiel Straight Outta Compton von Dr. Dre und Ice Cube, dann von den Protagonisten selber quasi produziert wird, die also sich selber dann auch total whitewashen. Ja, wir wissen, gibt bei Dr. Dre sehr, sehr viele unangenehme Themen in seiner Biografie. Die kommen im Film natürlich alle dann nicht vor, weil halt nur diese rebellische Erzählung eher gegen das amerikanische System sozusagen im Zentrum steht. Und ja, es ist dann oft auch ein bisschen so ein Qualitätsding. Also das sind so oft, wie man früher gesagt hat, so Straight-to-Video oder halt direkt auf den Streamer gemachte Dinge. Es gibt die Wu-Tang-Serie auch. Also so ein bisschen trashig. Und ja, es wird oft dem für mich dann der Geschichte nicht so richtig gerecht oder ja, schafft es nicht darüber hinaus, was die Leute nämlich dann teilweise in Dokus, wenn man die Rapperinnen und Rapper selber reden hört, finde ich es eigentlich oft interessanter. 8 Mile für mich ja ein bisschen insofern ein Highlight, weil er sehr gut geschafft hat, diese Rap-Battle-Situation sehr gut zu dramatisieren, extrem gut und lustig geschriebene Zeilen natürlich dann auch. Also wie er dann am Ende den Typen fertig macht, der halt eigentlich Clarence heißt, obwohl er so auf hart tut, das ist halt wirklich fantastisch.
Gibt es jemanden, von dem du dir ein Biopic wünschen würdest, aus dem Hip-Hop, Rap oder generell Musikbereich?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, mit der ich mich noch nie auseinandergesetzt habe. Ich könnte mir vorstellen, aus heutiger Sicht eben die Wandlungen, die verschiedenen Wandlungen von MIA, dass die interessant sind, was da passiert ist, so insgesamt.
Da gibt es eine Doku, glaube ich, die ich aber auch nie gesehen habe. Da gibt es eine umstrittene Doku, wo sie sich selbst dann distanziert hat, glaube ich, am Ende, obwohl die Doku von ihr initiiert war.
Okay.
Muss ich noch nachholen, ja. Noch nachholen, ja.
Klingt auch interessant. Ja, sonst fällt mir jetzt auf Anhieb jetzt nicht so richtig ein.
Ich hätte gerne einen Fischmob-Biopic. Das wäre die Nische in der Nische in der Nische, wo sie sich alle inzwischen sehr viel älter selbst spielen. Das würde ich wahnsinnig lustig finden.
Ich glaube, ja, die sind aber halt auch alle so anti. Das würde wahrscheinlich nur als Woll-Animationsfilm oder so funktionieren. Das apropos,
stimmt, genau.
Da gibt es ja den Pharrell Williams-Film, den habe ich leider auch noch nicht gesehen, aber der zumindest formell eine interessante Herangehensweise sucht, indem er
Lego. Genau. Aber Pharrell Williams hatte auch ein Projekt mit Michel Gondry, das offenbar abgedreht worden ist und dann haben alle beschlossen, wisst ihr was, das war irgendwie nichts, wir stampfen es jetzt ein, das finde ich auch sehr crazy. Und weil wir jetzt Wolle erwähnt haben, es gibt eine Plastilinsequenz in Kneecap. Während sie auf Drogen sind, verwandeln sie sich dann alle in Plastilinmännchen. Und das ist eine Anspielung auf einen offenbar in Irland legendären Stop-Motion-Film namens Pulling the Devil by the Tail. Ich muss auch sagen, ich habe das ja hier schon oft gesagt, dass mich Drogenfilme immer so ein bisschen nerven, weil ich finde dieses Leuten beim Koksen zuschauen schon zu fad und das wird aber dann immer so zelebriert. Schlimmsten finde ich immer Heroinszenen, Kiffen ist auch immer langweilig. Dieser Film hat die besten Drogenszenen seit langem. Das ist so hart an der Grenze, dass man sich fast im Abspann einen Disclaimer wünscht, wo irgendwie so ein Arzt erscheint und sagt, Kinder, bitte macht das nicht, weil das ist alles verheerend. Aber ich finde, diese Verknüpfung von MDMA, LSD, Ketamin, sie verwechseln dann auch immer Kokain und Ketamin und es geht ihnen nicht gut. Aber die Art und Weise, wie gezeigt wird, wie es denen dann geht, habe ich so lustig schon lange nicht mehr gesehen. Er steigt einmal in einen Bus ein und ich denke selber sehr oft nach über die Leute, die sich die Bezüge von Bussen und Straßenbahnen aussuchen, weil das sind dermaßen eine crazy Muster. Und er sieht dann die Leute in diesem Bus angezogen in so Jogginganzügen aus diesem Muster. Und das fand ich eine super Idee.
Mich hat das alles ein bisschen erinnert an Contact High, an den österreichischen Film. Da gibt es ja auch so Szenen, glaube ich, mit Plastilin, wenn ich mich richtig erinnere.
Die konnten das auch, das ist auch fantastisch. Dem wurden alle Hundeköpfe auch irgendwie mal haben. Ja. Aber genau diese, also versuchen das wirklich zu zeigen, wie es einem geht. Und ich meine, die sind ja dann überhaupt total wahnsinnig, weil die verteilen ja auch Drogen auf ihren Konzerten. Das trägt natürlich zum Aufstieg auch ein bisschen bei. Sie haben aber auch Probleme, weil ich meine, ich hatte das Gefühl, ich kenne mich halbwegs gut aus im Irland-Konflikt, weil das einfach, du hast das vorher schon erwähnt, als wir Kinder oder Jugendliche waren, so ein fixer Teil der Nachrichten war, aber auch des Unterrichts. Wir haben im Englischunterricht, also dieses Battle of the Boyne, kann man mich aufwecken und ich kann den nacherzählen oder auch Sinn Féin und IRA und Jerry Adams, dann, das waren alles Dinge, die ich zuordnen konnte. Und dann tauchen aber die radikalen Republikaner gegen Drogen auf. Und mein erster Gedanke war so, ah, das ist irgend sowas wie in Das Leben des Brian, die Volksfront von Judäa und die jüdische Volksfront. Aber nein, die gibt's wirklich. Und ich wusste nicht, dass, also mir war natürlich grundsätzlich klar, was das Hauptziel der IAA ist. Aber die IAA hatte auch eine total strenge Drogenpolicy. Und der Name NICAP, der bezieht sich ja auf eine Bestrafungs-Foltermethode, die nicht nur die IAA gemacht hat, aber auch, wo man dann Leuten entweder in ein oder in beide Kniescheiben geschossen hat oder geschlagen hat. Und die richtete sich auch gegen Drogendealer. Und das war zum Beispiel so ein Aspekt der irischen Geschichte, der mir komplett neu war. Und NICAP sagen ja auch, der Name ist natürlich ironisch zu verstehen, weil sie nennen sich NICAP wegen dieser Anspielung. Und tatsächlich haben sie auch eine Zeit lang gedealt und wären deswegen auch genicapped worden, wenn die sie erwischt hätten. Habt ihr von denen schon mal was gehört, von dieser...
Noch nie.
Also ich auch nicht. Das war in dem Film dann eben auch interessant zu sehen, wo man aber auch dazu sagen muss, dass ja zu gewissen Zeiten dann schon auch der Drogenhandel ein Teil der Einnahmequelle war, um Waffen zu kaufen. Also es ist sehr, sehr komplex und wird im Film aber eh auch verarscht, was ja irgendwie dann insofern schon gut ist, weil ja man jetzt sagen könnte, okay, das ist so ein hart antibritischer Film, aber es wären eben die Republikaner, die Irischen auch ziemlich verarscht und von daher lustig, aber ja, ich wusste von diesem Aspekt des Irland-Konflikts auf jeden Fall auch nichts.
Wirklich sehr wahnsinnig. Also ich habe schon gesagt, mir gefällt der Film sehr gut, mir taugt die Musik wahnsinnig, wo ich mich dann immer frage, kann mir die Musik so gefallen, wenn mir die Texte jetzt so ein bisschen wurscht sind, weil ich sie auch nicht verstehe, aber das ist, der Christine hat es vorher schon gesagt, generell versteht man ja oft nicht, was die Leute jetzt so genau daher singen oder rappen. Und immer, wenn es eine Botschaft ist, ich habe mich das mal mit unserer leider schon verstorbenen Kollegin Gerlinde Lang gefragt, bei, ich glaube, es war die Asian Dub Foundation. Hat die Asian Dub Foundation irgendein Lied mit No Blood for Oil oder so ähnlich? Ich weiß es nicht. Und wir sind dann so hüpfend bei dem Festival gewesen und haben uns dann gefragt, ist den Leuten dieses Thema jetzt eigentlich wichtig? Und haben sie gesagt, nein, eigentlich nicht. Also ich bin da auch immer so hin und her gerissen, was man wirklich erreicht. In diesem Fall, glaube ich, ist es ein Großteil der jungen irischen Leute wahnsinnig wichtig. Ich habe heute noch ein Video gesehen, wo NICAP ein Mural in Belfast enthüllen, wo dann irgendwie steht, Brits out of Ireland oder so. Und da werden sie bejubelt und das sind sehr viele junge Leute. Aber tatsächlich kann man auch, ohne zu wissen, worum es geht, und die Drogen heißen ja dann gleich, die versteht man eh, finde ich die Musik wahnsinnig gut, weil ich mache, also es hat teilweise für mich wie von Prodigy, dieser,
es gibt auch eine Szene, wo ich mir da gedacht habe, wow, die würde ich gerne öfter im Soundtrack hören. Es gibt auch eine Szene mit Prodigy. Also
genau. Ah, ja,
Prodigy
stimmt,
und der
genau,
Mark ist in einer Schlüsselszene sogar.
So eine sehr gute Verfolgungsjagd,
ja,
wo Rich Peppert im Interview auch erzählt hat, das mussten sie ganz, ganz früh am Sonntag drehen, weil tatsächlich, sie laufen über so eine Brücke drüber und eben einer der Rapper wird verfolgt von eben Unionisten, die irgendwie so eine Blaskapelle oder sowas sind. Und die Brücke, wo sie da drüber gelaufen sind, drunter wohnen aber wirklich tatsächliche so Royalisten halt irgendwie. Und wenn die halt wach gewesen wären, hätten die wahrscheinlich reingestänkert und hätten die Dreharbeiten gestört. Ja. Und was du auch vorher noch gesagt hast zu den Drogenszenen, finde ich auch interessant. Da haben sie eben auch versucht, das wirklich quasi so auch ein bisschen wie in den 90ern so on camera halt zu machen. Also eben, sie haben tatsächlich, wie man aus Musikvideos kennt, dann irgendwie diesen einen Auftritt halt rückwärts gefilmt, damit sie halt auf Ketamin so besonders komisch wabernd irgendwie sich bewegen über die Bühne. Also sie haben, glaube ich, da sehr viel Spaß auch daran gehabt, eben da wirklich so analoge Effekte sozusagen einzuflechten und eben, wie gesagt, die kurze Plastilinszene einfach um zu visualisieren, wie arg es denen gerade geht.
Und super lustig ist natürlich auch, sie haben dann den DJ Provi und Provi und der ist eigentlich Musiklehrer und eigentlich der komplette Spießer und dass der das auch tatsächlich ist, finde ich immer noch wahnsinnig lustig. Der setzt auch seine Sturmhaube auch bei den Interviews immer auf und ich glaube, die haben jetzt noch ein paar lustige Jahre vor sich. Ich glaube, auf ewig kann man das nicht so durchziehen, auch energetisch. Und das mit Israel ist natürlich ein Schwachsinn. Also selbst wenn man eine Seite bezieht, was ich schon schwierig finde, aber dann einem Land quasi wirklich zu sagen, wir wollen nicht, dass das Verleihrechte für dieses Land verkauft werden, das kann man nur vertrottelt nennen.
Ja, dieses ganze Missverständnis, wie gesagt, zieht sich ja durch die ganze britische Popkultur, auch Bands wie die Idols und Fountains D.C. zum Beispiel, sind ja da alle dabei.
Ja, was ich vorhin anfangen wollte, ist, was ich wirklich nur mittelgut finde, ist, einer von beiden, ich glaube, das ist auch Liam, hat eine Beziehung zu einer jungen Frau, die ist Protestantin und da geht ihnen manchmal so der Bubenhumor bei den Sexszenen ein bisschen durch, da ich mir dachte, die hätte ich, also die liefert auch jetzt nichts Wichtiges, finde ich, zu dem Film dazu, diese Beziehung zu dieser jungen Frau, während ja der Michael Fassbender, der einen Widerstandskämpfer spielt, der dann seinen eigenen Tod vortäuscht, aber eigentlich eh noch lebt, der ist zumindest für den Nisha, heißt er, eine wichtige Bezugsfigur und dominiert auch das Schicksal seiner Mutter, die dann irgendwie nicht aus dem Haus mehr gehen will. Und als sie dann aber hört, dass der Song von ihrem Sohn quasi vom irischen Radio nicht gespielt wird, weil man sagt, das ist zu arg, dann macht sie das, was Mütter so wahnsinnig gut können, nämlich sich kollektiv an andere Mütter wenden. Mir ist dann sofort eingefallen, dass, wie es um die Abstimmung zum Filmpodcast, wie der FM4 Filmpodcast auch als Podcast, das konnte man auch wählen bei unserer Exit Poll. Und meine Mama hat dann gesagt, ich habe sofort allen meinen Freundinnen auch gesagt, dass sie für euch abstimmen sollen. Also, this is what moms do. Und das fand ich auch einen sehr schönen Moment. Und insofern kann ich diesen Film irgendwie wirklich nur empfehlen. Ich finde, es ist wie bei Challengers, es ist, als würde man auf eine Party gehen, mehr als würde man ins Kino gehen.
Vielleicht ist das eine Gemeinsamkeit, weil den mochte ich ja auch nicht.
Stimmt, ja.
Ich glaube, ich mag auch überhaupt generell, muss ich sagen, und das kann ich aus meiner Ex-Buben-Sicht sagen, ich mag, glaube ich, Bubenkino überhaupt nicht. Also als Bub selber mochte ich ja das überhaupt nicht, diese anderen Buben, diese Klicken in der Schule, dieses ganze Umfeld. Und ich glaube, das ist auch bei Rocker-Biopics mein großes Problem. Also wenn das dann so in diesen Bubenhumor geht, ja, dann steige ich ein bisschen aus. Das heißt auch noch, kommt auch noch dazu.
Ja, ich als Grand Dame kann es mir natürlich leisten, Polo-Buben-Humor-Filme zu mögen. Ich liebe auch das Frühwerk von Guy Ritchie, das muss ich jetzt noch sagen, nachdem hier so kritische Stimmen laut geworden sind. Ich finde das ganz großartig. Wenn mir die Musik von Nikep gefällt, Stefan, was könnte ich noch hören?
The Prodigy, wie schon erwähnt, ist da, glaube ich, eher der Anschlusspunkt. Sonst gibt es so, zwischen eben natürlich Sleaford Mods, die übrigens dann wiederum in der Israel-Gaza-Ding genau auf der anderen Seite sind und deshalb offensichtlich mit Kneecap irgendwie eine kleine Feder am Laufen haben.
Ja, das wusste ich gar nicht.
Ja, genau.
Stimmt. Und du hast die guten Dings gepostet oder mir geschickt, dass der von den Sleaford Mods macht der spielt in einem Film mit.
Da gibt es jetzt auch einen Rave-Film, den wiederum Jeff Barrow von Portishead irgendwie geschrieben hat. Ja.
Also, oh, wow.
Ja, der heißt Game, glaube ich, oder so, ist schon abgedreht. Keine Ahnung, ob der jemals zu uns kommt, aber man muss dann irgendwie suchen, wo man den irgendwie finden kann. Das klingt, finde ich, super.
Ja.
Soll in Bristol in den 90er Jahren spielen. Wird dann sicher auch ein cooler Soundtrack. Danke, dass du bei uns warst, Stefan.
Eine vielen Dank.
Empfehlung noch für die Spitzensendung Tribabs, jeden Donnerstag seit 1487.
Mindestens.
Und jede Woche gut. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst und wir sehen uns bei La N.
Dankeschön.
Spätestens.
Dankeschön. Dann wechseln wir jetzt in ein ganz anderes Milieu.
In ein anderes Milieu, in eine andere Stadt, in eine andere Filmwelt auch. Aber wir bleiben von der Bühne. Wir begeben uns auf eine Showbühne in Las Vegas im Film von Gia Coppola, The Last Showgirl. Ein Film, der Pamela Anderson aus der Versenkung zurückgeholt hat und das auch, finde ich, sehr schön macht. Du bist ja generell, Christian, einer der größten Fans der Coppola-Familie, würde ich sagen. Magst du vielleicht Gia Coppola kurz vorstellen?
Ja, Gia Coppola, die Enkelin von Francis Ford Coppola und ich glaube die Nichte von Sofia Coppola.
Genau.
Ein Teil dieser riesigen Familie, die ich verehre, einer der ganz großen Künstlerdynastien. Mir darf man das Wort Nepo-Baby ja nicht sagen, weil ich eben diese ganzen Familien, wo jeder zum anderen zusammenpasst, wo ich mir vorstelle, die sitzen bei einem großen Abendessen, trinken Wein, reden über Kunst. Ich verehre diese Familien und den Coppola-Clan ganz besonders. Die hat einen schon eigenen Stil, der sich wiederum von ihrer Verwandtschaft abhebt. Also sie ist mir zum ersten Mal aufgefallen mit dem Film Palo Alto.
Mhm.
Der spielt eben in Palo Alto, in dieser Silicon Valley Stadt und zeigt dort so den Alltag von Jugendlichen. Sie hat schon eines, ist mit Sofia Coppola vergleichbar, sie setzt sie auf Bilder. Das ist auch, glaube ich, das, was mir bei Last Showgirl, sage ich gleich jetzt, am besten gefallen hat. Da, wo andere auf unzählige Dialoge setzen und dem Vertrauen vertraut sie eben auf die Kraft der Bilder. Und das sind sehr poetische Bilder, das sind sehr stylische Bilder, in denen immer eine gewisse Melancholie wohnt. Ich glaube, das ist der Zusammenhang zu Sofia Coppola. Aber wie gesagt, schon ein eigener Stil. Hast du Mainstream gesehen? Also mein Film, der zwischendurch war bei ihr.
Genau, mit Andrew Garfield. Der war auch auf der Biennale damals, aber ich war leider, habe ich den irgendwie nie erwischt und musste ihn seit Ewigkeiten nachholen. Aber ich habe ihn leider nicht gesehen.
Ja, bemerkenswert für mich bei Last Showgirl ist, ich war ja ein ganz, ganz langer Las Vegas-Fan, lebenslang als Cinephiler, bevor ich dann wirklich in Las Vegas war. Ich war 2 Tage dort, eine Übernachtung in diesem Hotel, das so wie eine Pyramide ausschaut. Mhm. Und das war auf einer langen Kalifornienreise eigentlich der einzig deprimierende Zwischenstopp, weil ich kann das nicht ausblenden. Ich habe eigentlich den Ulrich Seidel-Blick, würde ich sagen. Ich sehe etwas und blick so dahinter und kann dann nicht gute Laune haben, wenn ich irgendwas Düsteres sehe. Und alleine mit meinen Freunden dann nächtlich durch diese Casinos zu gehen, dort sitzen dann so alte Damen, die verspielen ihr ganzes Geld. Das Ganze hat überhaupt nichts Glamouröses. Es hat auch nicht diesen blätternden Charme. Mhm. Also Vegas in vielen Filmen ist ja so, es ist brüchig, es ist abblätternd, es ist kaputt und dadurch irgendwie einen Charme. Es ist eigentlich wie so eine Haupteinkaufsstraße in einer großen Stadt. Es ist nur Konsum, nur Kommerz. Es ist irgendwie, ja, keine schöne Stadt, muss ich sagen, mit ein paar Ausnahmen vielleicht. Diese Vegas-Skepsis trage ich seitdem mit und da war ich auch bei Last Showgirl kritisch. Wird der Film mir gefallen, wenn er das irgendwie verklärt? Mhm. Die zweite Skepsis habe ich gegenüber der Hauptdarstellerin. Das heißt Skepsis? Mich hat Pamela Anderson nie erwischt. Also ich war kein Baywatch-Seher, ich war ein militanter Anti-Baywatch-Seher und diese Sendung war für mich so ein bisschen das Grauen. Gleichzeitig auch ihre Versuche dann so quasi in anderen Filmen mitzuspielen. Sie hat so in trashigen B-Movies dann immer mitgespielt. Auch diese Filme sind bei mir nicht angekommen. Ich fand sie immer so, ja, okay, aber kein Pamela Anderson-Fan. Das hat sich dann geändert vor ein paar Jahren, als ich dann hörte, sie ist wirklich eine Aktivistin, sie ist vegane Aktivistin, sie ist aber auch so quasi eine Anti-Make-up-Aktivistin und gegen diese ganzen chemischen Dinge, die man sich ins Gesicht schmiert. Und sie kämpft eigentlich sehr, sehr mit ihrem gesamten Sein gegen das an, was sie früher so verkörpert hat. Auch diese gemeinsame Zeit mit Tommy Lee und so, das findet sie alles schrecklich. Es ist jemand, der einen Neustart gemacht hat, einen Schnitt und sein früheres Leben eigentlich im Großen und Ganzen hinter sich gelassen hat.
Sie ist so ein arges Beispiel, finde ich, für so 1990er Jahre Celebrity-Culture, wo jemand kennt, man kennt jemand und weiß wahnsinnig viele Details über den, ohne dass das Werk von dieser Person irgendeine Form von Rolle spielt. Weil ich finde auch, wenn David Hasselhoff dann Knight Rider, ich war auch nie ein Baywatch-Fan, und ihre anderen Filme, sowas wie Barb Wire, das hat man ja irgendwie nur auf eine ironische Art und Weise, also die schlimmste Art und Weise irgendwie rezipieren können. Ich fand auch den Look immer ganz grässlich. Also dieses, immer den Busen so raus und rauf gepusht und diese die Lippen schwarz umrandet und diese wild blond gefärbten Haare, das war nie ein Style, der mir irgendwie gefallen hat. Und dann war natürlich dieser Skandal mit dem Sextape, das von ihr und Tommy Lee veröffentlicht worden ist. Da gibt's auch eine Serie, in der das nachgespielt wird, mit Lily James und Sebastian Stan und Seth Rogen. Das heißt, es war immer irgendwie, finde ich, eine kuriose Celebrity-Person, aber nie jemand, über die ich mir mehr Gedanken gedacht habe. Dann kam ihm diese Phase 2, wo ich mir kurz gedacht habe, vielleicht biegt sie jetzt in die Crazy Brigitte Bardot-Richtung ab. Aber das,
da gebe ich dir recht.
Aber die Rechtsabbiegung hat sie ja noch nicht gemacht und wird sie auch nicht machen. Und dann hat sie mit Morrissey ein Video gemacht. Und da habe ich ihm gedacht, ich bin ja trotz all seiner Blödheiten, mag ich ja das Werk von Morrissey sehr gern. Und da steht sie lustigerweise, das kann man voll mit The Last Showgirl verknüpfen, weil in diesem Video, ich glaube, es heißt Earth is the loneliest planet on Earth, steht sie mit ihm gemeinsam auf dem Dach von Capitol Records und blickt über die Stadt, also L.A., genauso wie sie das in The Last Showgirl eigentlich macht. Das fand ich ganz schön. Da hat sie aber noch einen ganz anderen Style drauf. Also da ist dann sehr viel passiert mit diesem, ich sehe jetzt natürlich aus, ich bin, ich weiß nicht, 57 und so schaut man auch, wobei, sie schaut eh fantastisch aus, so schaut man halt aus. Und das finde ich, ist eigentlich ja die interessantere Wendung, als zum Beispiel die von Demi Moore. Diese beiden Filme wurden dann in den letzten Monaten immer so zusammengepackt, weil zwei Frauen über 50 quasi ein Karriere-Comeback gefeiert haben. Aber das waren doch sehr unterschiedliche Karrieren, finde ich. Und ich finde es auch dann immer idiotisch, wenn man Leute aus Altersgründen irgendwie zusammenpackt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir noch irgendwann mal jemals über Pamela Anderson reden werden und vor allem nicht über etwas, was eigentlich ein sehr schöner, ich finde ihn ein bisschen fad, aber ein sehr ästhetisch sehr schöner Film geworden ist, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Der Film macht für mich ganz vieles richtig. Ich habe mir jetzt sowas Mittelmäßiges erwartet. Ich gebe da vollkommen recht. Ich habe mir gedacht, der wird ganz okay sein. Vielleicht ein bisschen was von meiner alten Vegas-Vorliebe kommt da wieder zum Vorschein. Ich war dann wirklich sehr, sehr positiv überrascht, weil eben dieses Schicksal dieser Tänzerin, dieses Showgirls, das quasi, wie man sagt, in die Jahre gekommen ist, keine Aufträge mehr bekommt. Viel mehr Geschichte gibt's ja gar nicht. Umgeben ist von jungen Kolleginnen, einen Boss hat oder einen Ex-Boss, der von Dave Bautista gespielt wird, der auch sehr ambivalent ist. Einerseits Hatten die früher mal was? Die haben sogar ein gemeinsames Kind. Gleichzeitig ist er ja auch so, er muss ihr ja sagen, es ist jetzt vorbei, das ist jetzt alles gelaufen, sie kann sich davon nicht lösen. Wir erfahren dann auch, dass ihre Tochter quasi immer im Hintertreffen war, weil sie die Karriere immer vorgeschoben hat. Das ist eine klassisch erzählte Geschichte, das kann man auf eine Serviette schreiben, wie man so schön sagt. Aber wie das erzählt ist, also die Musikauswahl, du hast jetzt von Kneecap total geschwärmt von der Musik, die Musikauswahl in The Last Showgirl, also das war für mich ein Traum. Ich bin ja auch ein heimlicher Bonnie Tyler-Fan, muss ich jetzt sagen, oder ein Fan von Jim Steinman, diesem Typen, der dann diese ganz bombastische Musik produziert hat, auch mit Meatloaf und so, diese Überschlager. Und der Film macht eigentlich nicht viel, also dass er diese Figuren beobachtet. Bei Mella Anderson steht zwar im Mittelpunkt diese abgewrackte Tänzerin, die eben nicht aufhören will, aber eben, ich finde die ganze Besetzung finde ich unglaublich, bis zu den Nebenrollen. Die ganz tolle Kiernan Shipka ist da zum Beispiel dabei, aus Mad Men.
Ja, Sally Draper.
Ja, Sally Draper, die ist fantastisch. Und ich muss sagen, Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis bin ich halt verknüpft durch meine Halloween-Horror-Vergangenheit. Ich fand aber ihre ganzen Comebacks in den letzten Jahren ein bisschen cringe. Also ich habe mich da immer ein bisschen gewunden. Ein Film, den wir beide nicht mögen, Everything, Everywhere, All at Once. Da hat sie einen Oscar dafür bekommen, für diese Rolle. Und diese Rolle war für mich unerträglich, muss ich sagen. Ja. Die Figur auch. Und auch diese letzten Halloween-Filme, die das große Comeback von ihr waren, die sind ja auch unerträglich. Oder der erste geht noch irgendwie. Und jetzt plötzlich totales Fandom für Jamie Lee Curtis. Sie spielt auch so eine Tänzerin, bei der ist es auch gelaufen. Sie hat diese braune Soße am ganzen Körper, die Donald Trump immer im Gesicht trägt. Sie hat so einen Trailer-Trash-Haarschnitt. Auch sie ist eine Figur, die komplett struggelt, die irgendwie so nie angekommen ist, wie man so sagt. Und ja, wie diese Figuren beobachtet werden, da gibt es eine Szene, wo Jamie Lee Curtis dann einfach nur tanzt und man hört dazu im Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Das hat mich ein bisschen fast zu Tränen gerührt, nicht ganz, aber fast.
Lustig, weil ich fand den Jamie Lee Curtis-Teil, das ist der, womit ich am wenigsten anfangen konnte. Ich habe das Gefühl gehabt, sie und Pamela Anderson sind in unterschiedlichen Filmen, aber vielleicht war das auch nur so ein Moment. Ich finde, mich hat der Film so an zwei Dinge erinnert, nämlich einerseits Sofia Coppola, andererseits aber auch an Sean Baker von den Farben her und so. Also für Sean Baker ist zu wenig Sex irgendwie in diesem Film noch, weil sie ist zwar ein Showgirl, aber das ist eben so ein Oldschool, das ist ein bisschen wie das ZDF-Fernsehballett, muss man sich das vorstellen. Das sind so urschöne, aufwendige Kostüme, man sieht so ein bisschen Busen, aber es ist jetzt eigentlich auch sehr keusch, man tanzt und singt. Die Show heißt auch Razzle Dazzle, so ein guter Name, aber man hört ihm auch schon an, aus welchem Jahrzehnt er kommt. Und an Sean Baker musste ich so denken, weil der Film hat so Farben wie The Florida Project, der ja auch irgendwie in Florida spielt, in der Nähe von Disney World und aber von Leuten erzählt, die irgendwie von diesem eben vorgegaukelten Disney-Glamour gar nichts haben. Und ähnlich ist es ja ein bisschen hier. Also sie sind Leute, man sagt immer so, deppert am Rande der Gesellschaft, die haben zwar schon irgendwie noch ein Haus und ein Auto, aber das hat man in den USA ja fast immer. Aber als dieser Frau jetzt diese Show genommen wird, aber einfach nur, weil sie abgesetzt wird. Also es ist nicht so dieses, du bist jetzt zu alt, sondern das wäre wurscht, aber es ist einfach, es übernimmt irgendwie ein neues Programm quasi. Das sieht man noch mal kurz, das ist so ein bisschen expliziter. Und ich finde so die eben diese Vermischung von Sean Baker, also ein Auge auf das Prekariat oder die ein bisschen übersehene Bevölkerung mit diesen Florida Project Farben und was sie aber schon von ihrer Tante Sofia Coppola total hat, ist dieses die Fetischisierung von, ich nenne es jetzt mal Mädchendingen. Sie hat wirklich auch so Kamerafahrten über so Strasssteine und Federboas und Kostüme. Nur der große Unterschied ist natürlich, dass Sofia Coppola, das wird ja auch immer vorgeworfen, das finde ich aber auch schon Schwachsinn, sich eher immer von privilegierten Figuren erzählt. Ich sage nur Priscilla Presley. Und hier natürlich hier absolut keine überhaupt keine privilegierte Figur im Mittelpunkt steht, sondern im Gegenteil jemanden, dem eigentlich die Lebensgrundlage genommen wird. Und was ich glaube, sehr viele andere Drehbücher hätten gesagt, sie erzählen die Geschichte quasi, nachdem es diese Show nicht mehr gibt und man schaut, was macht diese Figur jetzt. Und was ich total schön an diesem Film finde, ist diese Idee von dem Bogen, weil wir kriegen eigentlich nur mit, sie erfährt vom Ende und dann kommt das Ende und wir sehen sie jetzt aber nicht dann als, ich sage jetzt ganz bald, Supermarktkassiererin arbeiten oder so, sondern in diesem Orgenzustand von, ich weiß, dass etwas zu Ende geht, kann jetzt aber irgendwie nichts machen und muss weiter tun, was das dann in ihr auslöst, indem sie ja doch versucht, irgendwie so alte Versäumnisse wieder gut zu machen, wie mit ihrer Tochter, indem sie sich mit Dave Bautista nochmal trifft. Und diese Struktur fand ich sehr schön. Ich hatte nur auch das Gefühl, ich habe so einen Film schon 10.000 Mal gesehen irgendwie.
Das verstehe ich, das letzte Argument. Aber mich hat er trotzdem durch seinen Style und durch die Darsteller und die Bilder wirklich abgeholt. Ich verstehe auch den Vergleich mit Sean Baker, wobei ich sagen muss, Anora, vor allem durch jetzt den Oscar-Gewinn, hat bei mir total verloren. Also würden wir diesen Podcast zu Anora jetzt aufnehmen, das könnte ich übrigens einige andere Filme auch sagen, The Substance zum Beispiel. Also würden wir das jetzt aufnehmen, wäre ich entschieden kritischer, weil was mir geblieben ist von Anora, ist diese Schlussszene in dem Auto. Die ist wirklich fantastisch, eine tolle Hauptdarstellerin, wo ich auch nicht weiß, ob die jetzt in dieser Auswahl den Oscar für mich verdient hat, aber egal, eine tolle Hauptdarstellerin. Andere Filme von Sean Baker wie Red Rocket haben wir den Blick auf Anora dann wieder ein bisschen verkorkst. Und vor allem hier ist der Blickwinkel wirklich auf diesen Frauen, weil Anora hat ja auch dieses heimliche Bubenkino quasi drinnen durch die männliche Hauptfigur, durch sein Umfeld. Und da tue ich mir auch schon sehr schwer. Und hier war es aber, ich muss jetzt über Dev Bautista was sagen. Dev Bautista, finde ich, ist in seiner Generation, der ist, glaube ich, so Anfang, Mitte 50, für mich so eine richtige Ikone. The Rock als anderer Ex-Wrestler oder Wrestling-Star im Gegenzug, den finde ich jetzt nicht unsympathisch, weil wenn ich lese, es spielt The Rock mit in einem Film, weiß ich, ich mag ihn nicht besprechen für FM4, ich weiche dem Film aus. Außer drollig finde ich den gar nichts. Also das ist für mich kein Schauspieler, der hat kein Charisma, gar nichts. Und für mich ist Dave Bautista so richtig, also durch diese Guardians of the Galaxy Filme bin ich mit ihm bekannt geworden, weil ich schaue kein Wrestling. Der hat eine Intensität, der kann spielen, der hat einen Ausdruck und ich mag ihn auch nur so gerne quasi auf Instagram als Aktivist. Also der war einer der härtesten Trump-Gegner im Vorfeld, was ja doch gefährlich ist auch in den USA. Also da kann man auch Jobs verlieren, Filmrollen verlieren. Und jetzt tritt er in letzter Zeit nur mehr auf, so mit Perlenketten, und er findet sich neu, so ein bisschen, keine Ahnung, kinky vom Look her. Aber das ist etwas, Dave Bautista verliert mit diesem Look und mit solchen Rollen 50% seiner Fans, muss man sich vorstellen. Der hat ja Millionen männliche Anhänger und ein paar weibliche auch, die meist Wrestler gefolgt sind. Und so wie sich der jetzt präsentiert, das ist quasi so radikal in diesem aktuellen Amerika, in diesem aufgeheizten, der verliert seine ganzen Fans dadurch. Mich hat er als Fan gewonnen und ich finde diese kleine Rolle, das ist halt so eine ganz klassische Rolle, kennt ihr mal aus 70er-Jahren New Hollywood-Filmen, als Manager, der halt irgendwie ein bisschen gutherzig ist, aber dann doch streng. Auch das hat mich begeistert.
Er hat auf jeden Fall die interessanteste Filmografie von allen Wrestlern, glaube ich. Hier hat man ihm orge Haare verpasst irgendwie. Also ich habe ihn zuerst gar nicht erkannt und habe gedacht, dieses Gesicht kenne ich durch. Ich finde ihn auch in Dune wahnsinnig gut. Weil du jetzt Wrestler gesagt hast, ist mir eingefallen, eigentlich ist Darren Aronofskys The Wrestler ein guter Geschwisterfilm zu The Last Showgirl, weil ja hier Mickey Rourke, quasi Ex-Sex-Symbol der 80er Jahre, in einer phänomenalen Rolle nochmal aufgetaucht ist. Ähnlich ist es hier. Ich glaube, nur für Pamela Anderson geht tatsächlich weiter. Die hat jetzt schon dieses nackte Kanone-Remake abgedreht und hat zwei so eher spleenig klingende Arthouse-Filme auch noch in Vorproduktion. Also es klingt, finde ich, ganz gut. Was ich an diesem Film dann schon mochte, obwohl er für mich so sonst war wie so ein Indie-Film aus Anfang der Nullerjahre. Aber gut, Kneecap ist auch, wie du gesagt hast, so ein 90er-Jahre Guy Ritchie-Film, von dem man nicht geglaubt hat, dass es ihn noch gibt. Was ich sehr mochte, weil das kann ich so gut verstehen, weil ich habe so, also ich, wenn ich nicht hier arbeiten würde, würde ich wahnsinnig gerne an einem Theater arbeiten, in irgendeinem Job, glaube ich, weil ich liebe diese Atmosphäre, die es Backstage in Theaterbühnen hat. Und was ich hier so mochte, war, dass dieser Backstage-Raum, man kennt das ja alles, diese Glühbirnenspiegel und das Make-up liegt rum und man hat Fotos irgendwie und Kostüme hängen herum. Und das ist für diese Frauen ja total das mehr das Zuhause als ihr echtes Zuhause. Und das, finde ich, hat Shia Coppola schön inszeniert, weil die Wohnzimmer von den Leuten, die schauen so ein bisschen lieblos irgendwie aus. Und dieser Backstage-Raum ist mit wahnsinnig viel Liebe und Wärme gefüllt. Sie lässt auch immer am Rand, blurrt sie das Bild aus. Ich weiß nicht, wie das heißt. Das heißt, man ist die ganze Zeit auch so fokussiert auf die
Musikvideos
Figuren.
Musikvideos aus den 90er Jahren haben damit begonnen.
Das,
ja,
genau. Und das ist man immer sehr konzentriert und es sind wirklich so, also keine Ahnung, die Tumblr- und Pinterest-Mädchen werden alle durchdrehen bei diesem Film. Und was halt wunderschön ist, ist, dass wir immer nur Backstage sehen und jetzt müsst ihr euch anziehen und dann sehen wir sie diese Treppen rauflaufen und immer bleibt man noch irgendwo hängen oder der Hut sitzt nicht gut. Und wir sehen aber tatsächlich dann den Razzle-Dazzle-Auftritt erst ganz am Ende und so endet es auch. Und dann gibt es noch einen, was sich in den letzten Jahren immer wiederholt ist, finde ich, Frauen, die sich zu so einem gezwungenen Grinsen zwingen. Das ist in I, Tonya so wahnsinnig toll. Ich glaube, in Promising Young Woman gibt es das auch mal. Doch Pamela Anderson zwingt sich nochmal über das ganze Gesicht zu lachen und geht dann raus auf die Bühne. Und ich fand es total schön, dass der Film dann endet. Ich habe immer gern Filme, die auf so einem Fragezeichen eigentlich enden, weil wir haben keine Ahnung, wie es mit ihr weitergeht. Sie macht ein Casting, das verläuft nicht sehr gut. Jason Schwartzman zeigt, dass er auch wirklich arschig spielen kann hier.
Jason Schwartzman, nur kurz noch erwähnen, du hast Queer, glaube ich, noch nicht gesehen.
Nein, der fehlt
von
mir auch
der Nino
noch,
ja. Und da spielt er eine ein bisschen größere Nebenrolle. Der ist jetzt in einer Phase angekommen, ich möchte nicht mehr der cute Jason Schwartzman von früher sein, sondern ja, präsentiert sich ganz, ganz anders. Also ich warte auf so ein Bukowski-Biopic vom Autor mit Jason Schwartzman in der Hauptrolle.
Das wäre toll. Aber er hat lustigerweise auch seine Band, Coconut Records heißt die, glaube ich, wiederbelebt. Ich weiß nicht, ob das da so zuträglich ist, wenn er so aussieht. Also ich fand Jason Schwartzman auch immer so toll, weil er so ein putziger Indie-Boy war. Ich glaube, ihm reicht es jetzt. Diese Rolle hat ihm auch Gia Coppola so diesen schlimmen DJ Ötzi-Bart verpasst. Da schaut man natürlich schnell mal blöd aus. Aber fantastisch auch, finde ich, dass sie ihre Familie eben da quasi so einsetzt irgendwie. Ja, endet auf jeden Fall auf einem wunderschönen Bild, muss man sagen. Auch diese so vintage, warme Farben fand ich sehr schön. Und das rundherum ja, das kennen wir ja alle schon ein bisschen, aber immer die Dekonstruktion von Orten, die als glamourös üblicherweise inszeniert werden, wobei bei Las Vegas weiß eh jeder, was da läuft, aber die Stadt ist so desolat und wir sehen dann Pamela Anderson eigentlich nur immer auf Baustellen und unter Brücken und an keinem einzigen schönen Ort und auch nie an einem Ort, der ausschaut wie eine Stadt. Ich glaube, das ist ja mein Problem mit Las Vegas, dass ich einfach so... Ich liebe halt wie europäische Städte irgendwie auch schon.
Das ist es definitiv nicht.
Das gibt es halt da gar nicht. Und da muss ich jetzt kurz abbiegen, nämlich, weil ich habe noch einen Film zwar schon vorher gesehen, aber der ist auch auf der Diagonale gelaufen und der heißt Un Grand Casino von Daniel Hösel, der letztes Jahr gemeinsam mit Julia Niemann Veni Vidi Vici gemacht hat. Und da geht es auch um ein Casino. Und ich habe dann auch darüber nachgedacht, dass Filme uns ja komplett verderben, was Casinos angeht. Ne? Also wenn man so wie ich mit James Bond und den Ocean's 11, also nämlich den alten Ocean's 11 Film aufgewachsen ist, dann ist das so ein schöner Ort, wo man halt ein bisschen Zeit verbringt, aber man ist elegant angezogen, es gibt Drinks und alles schaut sehr hübsch aus. Und dieser Film Un Grand Casino dreht sich um ein Casino in einer Exklave. Das heißt, das ist Italien, ist aber umgeben von der Schweiz. Dadurch sind die Schweizer immer dorthin gefahren fürs Glücksspiel, weil es durften sie in der Schweiz nicht. Und das Casino ging aber in den Ruin und hat im Prinzip auch diese Stadt in den Ruin getrieben, wurde aber dann wieder eröffnet. Und dort stehen natürlich jetzt auch die hässlichen Spielautomaten. Und Daniel Hösel hat im Prinzip einen Text von einem Dramatiker Thomas Köck umgesetzt als sehr, also experimentellen oder jetzt auch, eigentlich ist es die Umsetzung von einem Text tatsächlich. Und Andreas Spechtl spaziert durch diesen Film. Und ich habe dann den Daniel Hösel zum Interview getroffen und er hat dann irgendwann gesagt, ich hasse Casinos und er findet es eigentlich völlig wahnsinnig, dass sowas erlaubt ist, was einfach so viele Menschen wirklich in den Ruin treibt. Und ich habe gedacht, der hat eigentlich wirklich völlig recht, das ist einfach komplett gaga, dass es sowas überhaupt gibt. Und ein Casino kommt immer nur so ein bisschen vor in The Last Showgirl, weil ja Jamie Lee Curtis dort als Cocktail-Waitress arbeitet und aber da lauern auch schon die jüngeren Kolleginnen, die ihr den Job wegnehmen. Aber das ist dann eben auch eher so ein trauriger Ort. Also das sind diese einarmigen Banditen und alte Pensionisten, die ihr Geld verlieren.
Es ist ein todtrauriger Ort, kann ich sagen. Also mich fasziniert ja was Todtrauriges auch immer, muss ich sagen. Es zieht mich dann auch so touristisch, magisch an, gestehe ich. Aber es hatte dann nicht einmal eben, wie ich schon am Anfang gemeint habe, diesen traurigen Glamour. Mhm. Man geht da durch, diese Casinos haben ja 24 Stunden offen, es ist ja alles sehr billig, man kann sich quasi fast gratis betrinken und so. Man geht dann da durch und sieht eben diese Menschen, diese verlorenen Seelen, die da sitzen an diesen Spielautomaten. Mir ist da wenig mehr von diesem Vegas-Glamour quasi in den Sinn gekommen. Ja.
Und die Frage ist tatsächlich, gab es den Vegas-Glamour jemals? Weil die Zeit zu Ocean's 11, das war ja auch noch die Zeit, wo Frank Sinatra mit seinem Red Pack unterwegs war und wo er und Dean Martin und Peter Lawford und Sammy Davis Jr. auf den Bühnen abgefeiert worden sind. Aber Sammy Davis Jr. durfte dann nicht mehr im Hotel schlafen, weil er schwarz war, sondern musste irgendwo hinterm Hotel. Das heißt, irgendwie ist eh... Tatsächlich, glaube ich, hat es den Las Vegas Glamour nie gegeben, weil relativ danach, ab den 80er Jahren, war das auch dieser hässliche Ort mit den Slot-Machines und die, also das Interessante ist, dieser Film von Daniel Hösel ist in Schwarz-Weiß, aber selbst in Schwarz-Weiß sind die hässlich. Also die haben so eine grausige Geldkonzentration, verkörpern die, dass man die nicht einmal, glaube ich, schön inszenieren kann. Und das fand ich auch in The Last Showgirl ganz gut, so dieses Bröckeln von letzten Resten Glamour und dann mit dem Absetzen von Razzle Dazzle weiß man ja schon, da kommt nichts Gutes nach. Kiernan Shipka, die hier wirklich unglaublich toll ist, so eine tolle Schauspielerin, tanzt dann ihren Kolleginnen mal vor, dass, was sie bei einem Casting tanzen musste. Und das ist halt auch schon viel expliziter, das geht schon mehr in die Richtung aus Anora. Und das Casting für Pamela Anderson verläuft dann eigentlich auch sehr traurig und sie hat auch so einen Outburst dann irgendwie und schreit ihren ganzen Frust eigentlich eh nur einmal in die Welt hinaus. Und manchmal ging mir der Film aber zu sehr in so eine kalkulierte Mädchenpoesie und zwar da, wo sie zu Hause, ich weiß gar nicht, ob es ein Fernseher ist oder eine Leinwand, einen Film anschaut und dann dazu oder davor tanzt. Da habe ich mir gedacht, puh, das nehme ich Pamela Anderson jetzt nicht ganz ab, dass sie das zu Hause machen würde.
Verstehe ich. Aber mich hat das gekriegt und vielleicht noch ein letzter Anora-Vergleich. Wir haben ja auch, glaube ich, anlässlich dieses Films damals ein bisschen geschimpft über diesen Style. Also nicht den Style des Films, sondern den Style, den man in diesen Stripclubs sieht, wie die angezogen sind, was da für Musik läuft, für sehr schreckliche R&B-Musik. Nichts grundsätzlich gegen R&B-Musik, aber die man in dem Film hört. Das ist halt so ultra kommerziell und das plätschert so im Hintergrund. Und dieser Film, glaube ich, ist ein bisschen so eine Utopie, weil der ganze Coppola-Clan hat ja auch so ein gewisses Geschmacksbewusstsein. Und da läuft halt, wie bei The Wrestler, das war ein sehr guter Vergleich von dir, ganz andere Musik. Also in Vegas-Casinos jetzt läuft EDM-Musik und David Guetta und da brettert es die ganze Zeit. Und eben dieser spezielle, seichte R&B läuft da die ganze Zeit. Aber dass dann eben so Bonnie Tyler und so Klassiker des 70er-Jahre-Pop-Rocks laufen und Nummern, die auch mit so einer gewissen amerikanischen White-Trash-Identität verbunden sind, das ist im realen Vegas, habe ich das zumindest nicht vorgefunden. Mhm. Es gibt übrigens einen interessanten Ort dort, das ist das Neon Museum. Das sind die ganzen Neonschilder von der ganzen Geschichte von Las Vegas ausgestellt. Da kann man ein bisschen so von dieser Vergangenheit noch erhaschen. Das blinkt und leuchtet alles. Auch das Neon im realen aktuellen Las Vegas ist eher fad.
Okay. Ich habe noch eine Notiz auf einem Zettel gefunden, die ich jetzt irgendwie doch ganz interessant finde. Ich habe mir aufgeschrieben, Douglas Sirk-Themen. Douglas Sirk ist so ein großer Regisseur der 40er, 50er Jahre, der große, große Melodramen inszeniert hat, die damals sehr als Frauenfilm auch abgetan worden sind. Fassbinder war ein großer Fan von ihm, hat ihn auch mal getroffen, hat auch teilweise Filme, einen Remake gemacht und Todd Haynes hat einen Remake von einem Film von ihm gemacht. Und Douglas Sirk hat aber auch ganz oft erzählt von Frauen in so schwierigeren Situationen, wo sie Schwierigkeiten mit ihren Kindern haben oder sie verlieben sich in den Gärtner oder in einen viel jüngeren Mann und das auf eine unglaublich, also ich liebe ja Melodramen sowieso auf so eine urschöne Art und Weise, auch mit so guten Naturmetaphern. Und ich glaube, man könnte tatsächlich die Geschichte von The Last Showgirl, wenn man sie in den 1950er Jahren spielen lässt, dann wäre das ein wahnsinnig guter Douglas Sirk-Film. Oder ich glaube, man könnte, wenn man eine Schau machen möchte zu Filmen, die irgendwie zur Welt von Douglas Sirk passen, dann würde das da dazu passen. Und ich kann nur allen empfehlen, sich mal irgendeinen Film von Douglas Sirk anzuschauen, weil das so eine wahnsinnig schöne Art zu erzählen ist und weil einfach, finde ich, das Melodrama so ein urinteressantes Genre ist, das ich so gern habe und mit dem aber, wir haben gleich mit Alexander Horvath drüber gesprochen, mit dem so viele junge Leute nichts anfangen können, weil es ihnen so dramatisch vorkommt, weil halt da sehr viel geseufzt wird und oh Johnny, und ich finde das aber so wahnsinnig schön und so wahnsinnig gut, dass es das im Kino gibt, dass ich das nur empfehlen kann.
Ja, das war sehr gut, der Douglas Sirk-Vergleich, finde ich. Ich habe inzwischen nachgeschaut, was ist das nächste Projekt von Giacoppo. Und das finde ich auch spannend, dass der Film hat den Arbeitstitel, oder vielleicht ist es der endgültige, Superfans, Doppelpunkt, Screaming, Crying, Throwing Up. Was für ein Filmtitel mit mehreren Punkten dazwischen. Und gleichzeitig die Inhaltsangabe ist, explores a range of fan groups and the difference they've made beyond making these boy bands a success. Also es geht um weibliche Fans von Boy Bands und wenn das Gia Coppola macht, dann interessiert mich das einmal, das muss ich sagen. Super.
Aber ist es eine Doku oder klingt nach einem Spielfilm?
Das steht noch nicht. Okay. Ich hoffe, es ist ein Spielfilm. Als Doku könnte ich es mir eher vorstellen, aber Spielfilm wäre, glaube ich, aufregender. Aber beides. Also beides interessant und mit ihrem Blickwinkel, ja.
Gut, das war's zu The Last Showgirl. Also finde schon, sollte man sich im Kino anschauen. Da wirkt es wahrscheinlich noch grandioser als auf dem kleinen Screen zu Hause. Auf jeden Fall schön, Pamela Anderson in einer wirklich guten Rolle zu sehen. Ich bin auch neugierig auf das Nackte Kanone Remake, muss ich sagen, weil da ja Akiva Schäfer von The Lonely Island Regie geführt hat. Und nächste Woche ist bei uns zu Gast Pierre Herzegger zum zweiten Mal, muss man sagen, deren ihr Film Altweibersommer startet am 3. April in den österreichischen Kinos und sie bringt eine ihrer Hauptdarstellerinnen mit, nämlich Ursula Strauss. Wie verrückt ist es, dass die noch nie bei uns zu Gast war? Das holen wir jetzt nach.
Der FM4 Filmpodcast. Jeden Montag Mitternacht auf FM4 und überall, wo es Podcasts gibt. It's an arrogant
guilty conscience. No, no thanks. No thanks. I meditate and have plenty of wine. Stand an average for a second, fall for constant suits. And when the revolution comes on first, interlude, yeah. New gods, happy days. So much comfort when you don't have to pay. And when I'm happily tripped in the center gear, then all of you cunts are getting one behind the ear, yeah.
Professor und der Wolf mit Peter Filzmaier und Armin Wolf. Radio FM 4.
Wien wählt am 27. April. Es ist die größte Wahl in Österreich in diesem Jahr und es ist eine ganz besondere Wahl.
Es gibt in Wien zwei Wahlen in einem, weil Wien Stadt und Bundesland ist und Gemeinderat und Landtag gewählt werden.
Und dazu gibt es auch noch 23 Bezirksvertretungen. Aber braucht man die wirklich?
Warum wird bei einer Wiener Wahl seit mehr als 100 Jahren immer die SPÖ stärkste Partei?
Das und mehr in einer neuen Folge.
Der Professor und der Wolf. Die Sendung vom Montag. Als Podcast auf ORF Sound und das Video at Radio FM4. FM4.
Hallelujah.
Peace. Sleepless.
Much love. Yeah.
One, two, three, and it's me, Robin Lee, back again with you on Sleepless. A major shout out and thank you to Jojo Bailey, who has been truly sleepless for weeks now. First, I was on vacation, and then I was sick. Just a cold, really, but it went right to my vocal cords. So, yeah, that doesn't really work for radio. But I am now well and very happy to be back with you tonight on Sleepless. But enough about me. It is now all about you with Manic Youth.
It was so easy that night. Should have been strong, yeah, I lied. Nobody gets me like you. Couldn't you pull the freedom? How could I know what you meant? There was nothing to compare to. I know everything changes. I don't care what it takes. As long as I know how I feel about you. There's a mountain between us, but there's one thing I'm sure of, that I know how I feel about you. Can we bring yesterday back around? 'Cause I know how I feel about you now. I was dumb, I was wrong, I let you down. But I know how I feel about you now.
I let you down, but I know how I feel. more hard if I wasn't the one. Then was I just a step too far from everything you want? So I take.
Sleepless.
Hey Noah, ja was denn? Lass mal einen Song machen. Auf den jetzt?
Ja Mann. Okay, fuck it. Let's go.
In Hamburg City, St. Pauli ist mein Kiez. Meine Ex blieb in Berlin, now she belongs to the streets. Und ich seh doch, was du denkst, und du denkst auch, was ich fühl. Aber wenn wir drüber sprechen, werd ich traurig und du kühl. Niemand hat verdient, auch du willst nur Gutes für mich. Ich hab ein Wörterbuch geliehen, aber verstehen tu ich nichts. Und egal, wohin ich geh, ich werde noch ein bisschen leiden. Wenn du schon auf den Mund fallen musst, warum dann nicht auf meinen?
In meinem Blut werfen die Endorphine-Blasen.
Das hält ein Leben, heute weiß ich, wir waren zu jung. 2019, Herz war heile, aber heute ist es gesprungen. Unsere Westen waren weiß, doch deine Sneaker dafür nicht. Du gabst mir Schatten in der Sonne, jetzt führst du mich hinters Licht. Ey, wir sind Helden, aber leider die aus Hancocks. Smog im Kopf und in der Brust, ein dicker, fieser Eisklotz. Doch das lässt sich kalt, so wie das Blut bei Salamandern. Du willst dich finden, doch verlierst dich in einem anderen.
In meinem Blut werfen Endorphine-Blasen. Dahinter deinen stillen Hasen Augen.
Always good to hear. Wir sind Helden along there. That was Noah Kraus and Wir sind Helden. Nur ein Wort. Well, I have a little few more than just